Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 57 Privatsphäre.
Aussage von Carter Chilcott bezüglich seiner Zeit in Isolation auf der Raumstation Daedalus im September 2007. Ursprüngliche Aussage, abgegeben am 4. April 2009. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Wir sind allein da draußen. Ich kenne die Statistiken. Wie groß das Universum ist, die Wahrscheinlichkeiten und Schätzungen über die Existenz anderer Wesen da draußen zwischen den Sternen, aber ich war dort. Da ist nichts. Nichts außer Leere. Gefühlskalte Leere, in der sich tote Welten und tote Sterne wie in einem Wandteppich aus einsamer Bedeutungslosigkeit aneinanderreihen. Die Menschen gibt es nur für den kleinsten Bruchteil eines Augenblicks in der Existenz des Universums und wir werden genauso schnell wieder ausgelöscht werden. Und wenn wir schließlich für immer in der stillen Leere des Todes verschwunden sind, wird nichts mehr übrig sein als das kalte Universum. Und nichts wird unser Ende festhalten. Denn es gibt nichts, was das tun könnte. Tun Sie meine Aussage nur ab, wenn Sie wollen. Trösten Sie sich mit Ihren eskapistischen Fantasien über Außerirdische und Besucher aus anderen Welten, aber für das kann ich Ihnen keine Beweise liefern. Nur das Zeugnis eines Menschen, der so lange in die schwarze und leere Unendlichkeit gestarrt hat und weiß, wirklich weiß, was es bedeutet, verloren in einem leeren Universum zu schweben. Ich habe bei der Anmeldung gewusst, dass Isolationsexperimente hart sein können. Ich bin kein naiver Narr, der gedacht hat, er würde ein paar seltsame Nebenwirkungen im Namen der Wissenschaft in Kauf nehmen. Nein, ich bin Astronaut, also habe ich recherchiert. Als ich für das Projekt eine Langzeit-Isolationsstudie im niedrigen Erdorbit ausgewählt worden war, habe ich so viel über frühere Fälle und ähnliche Experimente in den letzten 30 Jahren nachgeschlagen, wie ich nur konnte, um mich mit den Nebenwirkungen und möglichen psychologischen Hürden vertraut zu machen. Das war, gelinde gesagt, entmutigend. Ich war nicht erpicht darauf, etwas von dem zu erleben, was die früheren Experimente für meinen Verstand zu versprechen schienen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich eine Wahl hatte. Ich hatte meine Bewerbung für die internationale Raumstation schon so lange in der Schwebe, dass ich die Chance, endlich ins All zu fliegen, ergriff, als ein privates Konsortium an mich herantrat und mir mitteilte, dass sie vor kurzem die Daedalus, einen eigenen kleinen bemannten Satelliten, gestartet hatten und qualifizierte Besatzungsmitglieder benötigten. Mir hätte klar sein müssen, dass sie mit Besatzungsmitglied Laboraffe gemeint haben. Aber um ehrlich zu sein, selbst nachdem ich das herausgefunden hatte, trug es nicht viel dazu bei, meine Begeisterung für das Projekt zu dämpfen. Ich wollte in den Weltraum. Technisch gesehen gehörten noch zwei weitere Personen zur Besatzung. Ich sage technisch, weil ich nie mehr Zeit mit ihnen verbracht habe als auf der Reise zur Daedalus. Ihre Namen waren Jan Kilbright und Manuela Dominguez. Ich bin sicher, dass sie sich viel mehr um die Station gekümmert haben als ich, aber was mich betrifft, war ich der Einzige dort oben. Nach den Gesprächen, die ich vor Beginn der Mission gehört habe, hatte jeder von uns ein eigenes Experiment, mit dem er sich beschäftigen musste. Aber die beiden waren auch zur Absicherung da, falls bei meinem etwas schief gehen sollte, denn der beobachtende Wissenschaftler hatte einfach nicht die Möglichkeit, selbst einzugreifen. Ich erinnere mich, dass der Leiter meines Projekts, Conrad Lucas, ziemlich empört ausgesehen hat, als er mir erzählt hat, dass ich nicht ganz allein dort oben sein würde. Ich hatte den Eindruck, dass er zu den Leuten gehörte, die der Meinung sind, dass ethische Beschränkungen der wahren Wissenschaft die Hände binden und sie ganz den Launen und Grenzen der Versuchspersonen ausliefern. Mein Bereich in der winzigen Raumstation war völlig eigenständig. Es gab Essen, einen Schlafplatz und ein Trainingsgerät für die Schwerelosigkeit, alles für meinen persönlichen Gebrauch. Der einzige Eingang zum Rest des Satelliten war verschlossen und versiegelt. Er konnte von beiden Seiten geöffnet werden, aber auf meiner Seite war ein Code erforderlich. Ich hatte zwar Zugang zu dem Code für den Notfall, aber Es hing viel zu viel von der Mission ab, als dass ich für ihre vorzeitige Beendigung verantwortlich sein wollte. Ich hatte auch ein großes Kuppelfenster. Es ermöglichte mir einen guten Blick auf die Erde und bot mir die Möglichkeit, in den Weltraum zu starren, was ich in den ersten Tagen ziemlich oft tat. Mir wurde gesagt, dass die anderen Astronauten ihr Bestes tun würden, um dieses Fenster zu vermeiden, während sie draußen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführten. Die Missionskontrolle hatte mich auch mit vielen Büchern, Filmen und anderer Unterhaltung versorgt, denn, wie Conrad mir bei der ersten Einweisung gesagt hatte, ging es bei dem Experiment um Isolation, nicht um Langeweile. Als ich also zum ersten Mal die Tür abschloss, war ich, um ehrlich zu sein, ziemlich guter Dinge. Ich wusste, dass ich überwacht wurde. An der Wand war eine kleine Kamera angebracht, die ein wachsames Auge auf mich hatte. Es war zwar genug Platz, dass ich mich vor ihrem Blick zurückziehen konnte, aber im Großen und Ganzen war ich froh, dass ich vor dem wachsamen Objektiv essen, lesen und trainieren konnte. Es gab natürlich keine Kommunikation zwischen mir und denen, die meine Fortschritte bewerteten. Ich glaube, die haben nicht einmal live zugesehen, wenn sie also irgendeine Meinung darüber hatten, wie ich meine Aufgabe erledigte, dann habe ich sie nie gehört. Selbst wenn meine Aufgabe nur darin bestand, in einem Raum im All herumzusitzen und darauf zu warten, den Verstand zu verlieren. Ich versuchte mich nicht zu sehr mit der Gewissheit zu trösten, dass ich auf Schritt und Tritt von Menschen beobachtet wurde, denn ich hatte das Gefühl, dass eine solche Beruhigung den Sinn des Experiments widersprechen würde. Ich musste mich wirklich allein fühlen, und es dauerte nicht lange, bis ich dieses Gefühl einstellte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, wie das Anschnallen zum Schlafen und das Safttrinken aus einem Beutel via Strohhalm dazu beiträgt, aber ich wollte nicht derjenige sein, der das anspricht. Ich glaube, dass die Lage in der Erdumlaufbahn einige Menschen mehr gestört hätte als andere, aber ich hätte nicht das Gefühl, dass es sich wesentlich von anderen Isolationsstudien der letzten Jahrzehnte unterschieden hat. Wenn überhaupt, dann war das stille, wogende Grün und Blau der Erde weit unter mir eine weitere Quelle der Geborgenheit, in der Gewissheit, dass es Milliarden anderer Menschen gibt, die ihren Weg durchs Leben gehen und keine Ahnung haben, was direkt über ihren Köpfen ist. Diese Gedanken halfen mir für fast 6 Wochen, bis mir langsam bewusst wurde, dass ich bald die ersten schlimmeren Nebenwirkungen zu spüren bekommen würde. Ich hatte bereits eine Episode von Schlappheit und einen Anfall von Schlaflosigkeit hinter mir, und ich hatte mein Trainingsgerät seit fast 2 Wochen nicht mehr ernsthaft benutzt, aber trotzdem hatte ich nicht mit der Heftigkeit der Halluzinationen gerechnet, als sie begannen. 2-mal wurde ich durch das Geräusch der sich öffnenden Tür geweckt, die immer noch genauso fest verschlossen war wie zuvor. Tagsüber hörte ich gelegentlich Schritte, was in der Schwerelosigkeit gar nicht möglich sein sollte. Es gab auch einen etwa 20-minütigen Stromausfall, der vielleicht echt war, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall fiel dabei nur das Licht aus, keines der anderen Systeme. Das war also alles ziemlich beunruhigend, aber es hatte zumindest den Vorteil, dass es nicht unerwartet kam. Nein, der erste Hinweis darauf, wie schlimm es werden würde, war der Raumanzug. Laut den Uhren war es 14.30 Uhr Standardzeit und ich sah mir gerade 28 Days Later an, einen der besseren Filme, die mir zur Unterhaltung zur Verfügung gestellt worden waren, als mir eine Bewegung am Fenster auffiel. Zuerst dachte ich, es könnte sich um vorbeiziehenden Weltraumschrott handeln, aber dann sah ich es am Rand des gewölbten Fensters. Es war eine Hand, die weiße, klobige, behandschuhte Hand von jemandem, der einen EVA-Anzug trug. Sie begann langsam vor dem Fenster zu schweben, gefolgt vom Rest des Arms, dann vom Torso, bis fast der ganze Anzug zu sehen war. Zuerst war ich begeistert von der Idee, einen anderen Menschen zu sehen, auch wenn es nur kurz war und einen Teil des Experiments beeinträchtigen könnte. Aber als der Anzug seine mühsame Reise durch den Raum draußen machte, drehte er sich so weit, dass ich klar durch das Visier des Anzugs sehen konnte. Es war niemand drin. Der schwebende Anzug war völlig leer. Und ich bekam plötzlich große Angst. Endlich war der Anzug auf der anderen Seite in der Nacht verschwunden und ich hielt inne, um mich zu beruhigen, angesichts dieses äußerst seltsamen Vorfalls. Das gelang mir auch, aber nur so lange, bis ich wieder aus dem Fenster sah. Da war kein leerer, schwebender Anzug mehr. aber ich bemerkte etwas, das mir aus irgendeinem Grund nicht aufgefallen war, als ich den Raumanzug gesehen hatte. Es war, um es ganz einfach auszudrücken, unmöglich. Und ich muss hunderte verschiedene Blickwinkel ausprobiert haben, um mir einen Reim darauf zu machen. Die Erde war verschwunden. Zuerst nahm ich an, dass es sich um eine Orientierungsänderung handeln musste, aber das ergab keinen Sinn. Der Planet unter mir war noch nie vor mir verborgen gewesen und wenn wir uns so radikal verschoben hätten, hätte ich das sicher gemerkt. Dennoch blieb die Tatsache bestehen, dass dort, wo die Erde hätte sein sollen, ein leerer, dunkler Raum war. Ich muss stundenlang darauf gewartet haben, um die Sonne zu sehen. Wir bewegten uns definitiv immer noch, und soweit ich das beurteilen konnte, schienen wir uns immer noch in einer Art Umlaufbahn zu bewegen, aber ohne einen Planeten unter uns habe ich keine Ahnung, warum wir den gleichen Orbit beibehalten haben. Auf jeden Fall hätte die Sonne früher oder später zu sehen sein müssen. Nach 2 Tagen des Wartens akzeptierte ich schließlich, dass die Sonne und der Mond ebenfalls verschwunden waren. Es war nicht ganz leer da draußen. Weit in der Ferne konnte ich noch Sterne funkeln sehen. Wahrscheinlich waren sie längst tot, aber ich wusste auch so, dass sie nichts tun konnten, um mich zu retten. Irgendwann am ersten Tag erinnerte ich mich an die Kamera. Ich richtete meine Aufmerksamkeit darauf und begann zu schreien und um Hilfe zu rufen, in der vergeblichen Hoffnung, dass jemand die Übertragung sehen und Kontakt aufnehmen könnte. Fast 4 Stunden lang weinte, bettelte und flehte ich die Kamera an, bis mich plötzlich ein schrecklicher Gedanke überkam. Ich schwebte zu ihr hinüber und griff vorsichtig nach den Kabeln, die von der Rückseite in die Wand führten. Ich folgte ihnen und suchte nach dem Anschluss für die Stromversorgung oder das Übertragungsgerät. Was ich stattdessen fand, war ein paar sauber durchtrennter Kabel. Sie übertrugen nichts, versorgten nichts mit Strom, angeschlossen an nichts. Die Kamera war noch nicht einmal eingeschaltet worden und hatte auch nichts zur Erde übertragen. Welche Daten hatten sie also gesammelt? Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Antwort auf diese Frage lautet, aber ich hatte das Gefühl, ein kleines Stückchen Kontrolle zurückgewonnen zu haben, nachdem ich eine viel zu kurze Stunde damit verbracht hatte, die Kamera zu zerstören. Danach war es an der Zeit, den Code zu entschlüsseln und die Tür zum Rest der Station zu öffnen. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass selbst wenn es sich hierbei nur um einen wirklich ausgeklügelten und überzeugenden Trick handelte, um die Reaktion auf bestimmte Reize in einer Testumgebung zu untersuchen, es dennoch weit darüber hinausging, wofür ich mich verpflichtet hatte. So oder so wollte ich aus diesem verdammten Experiment aussteigen. Ich öffnete den kleinen Tresor, in dem sich das Dokument mit dem Passcode befand, und brach das Siegel des Umschlags mit Leichtigkeit auf. Ich wollte unbedingt so schnell wie möglich aus dieser Tür verschwinden und brauchte einige Augenblicke, um mir den Code einzuprägen. E109GHT8. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie ich den Code immer und immer wieder eingegeben habe, um die verschlossene Tür zu öffnen. Jedes Mal tippte ich ihn mühsam und mit so viel Präzision an, wie ich ihn in mir hatte. Und jedes Mal zeigte das Passwortfeld an, was ich offenbar stattdessen eingegeben hatte. Es wird niemand kommen. Die Tür blieb verschlossen. Und das war's. Ich war allein in einem winzigen Raum gefangen, der im menschenleeren Raum schwebte. Ich hatte reichlich Essen und Wasser, sodass keine Gefahr bestand, zu verhungern, aber irgendwann in der ersten Woche blieb die Uhr stehen. Keine Uhr, keine Sonne oder Mond. Es war völlig unmöglich, die Zeit zu messen. Wenn ich schätzen müsste, wie lange ich in diesem seltsamen Exil verbracht habe, würde ich sagen, zwischen 3 und 6 Monaten. Aber das basiert allein auf meinem Ess- und Schlafverhalten, das weitgehend von Verzweiflung und dem leisen, schmerzhaften Gefühl, völlig verlassen zu sein, bestimmt wurde. Ich konnte nicht einmal meine Bücher lesen oder irgendetwas schauen, weil mir die Figuren tot und leblos vorkamen und mir die Leere ihrer künstlichen Existenz vor Augen geführt wurde. Die Halluzinationen hatten aufgehört. Ich hatte nicht einmal den Trost, dass meine Wahnvorstellungen mir Gesellschaft leisten würden, obwohl irgendwann die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit zu verschwimmen schien. Ich schlief, festgeschnallt in meinem Bett mitten in der Leere, oder ich schwebte über uralte Friedhöfe oder das offene leere Meer. Es waren keine Halluzinationen, sondern Träume, auch wenn die Kälte aus ihnen heraus und in meine Knochen zu sickern schien. Ich habe so lange versucht, die Tür zu öffnen, aber nichts hat funktioniert. Die Mechanismen und die Elektronik waren von meiner Seite aus nicht zugänglich. Als ich schließlich aufgehört habe, es zu versuchen, hatte ich endgültig meine Hoffnung aufgegeben. Zu diesem Zeitpunkt fiel mir dann noch etwas anderes auf, das mich auf eine ganz andere Art und Weise beunruhigte. Ich führte einige Berechnungen durch und stellte fest, dass meine Nahrungs- und Wasservorräte nicht zur Neige gingen. In der ganzen Zeit, die ich dort verbracht hatte und die ich jetzt nur noch als meine Gefangenschaft bezeichnen kann, schien es keine nennenswerte Veränderung meiner Vorräte gegeben zu haben. Niemand konnte mir neue Vorräte geben, denn außer mir war niemand da. Bedeutete das, dass ich für den Rest meines Lebens an diesem Ort gefangen bleiben konnte, vorausgesetzt, ich würde überhaupt noch altern? Ich fing an, ernsthaft darüber nachzudenken, dass ich gestorben bin und dies die Hölle war. Angesichts dieser Sorge könnte man die Art und Weise, wie ich hier schließlich entkommen bin, als ironisch bezeichnen. Ich habe mich zu Tode gehungert. Naja, nicht zu Tode, wenn man bedenkt, dass ich noch genug am Leben bin, um mit ihnen zu sprechen. Aber nahe dran. Ich weiß nicht, wie lange ich dort in meinem einsamen Kokon das Bett festgeschnallt schwebend mich geweigert habe zu essen oder zu trinken und auf das Ende gewartet habe. Nach allem, was geschehen war, hatte ich keine Garantie, dass ich überhaupt sterben konnte. Aber ich musste es versuchen. Als ich schließlich zum hoffentlich letzten Mal das Bewusstsein verlor, war das die größte Erleichterung, die ich je empfunden habe. Ich weiß nicht genau, wann ich gemerkt habe, dass ich nicht tot war. Es gab verschiedene Momente, in denen ich ins Bewusstsein zurückkehrte und ich weiß, dass ich den Wiedereintritt sehr hart gespürt habe. Aber es ist schwierig, vor dem Krankenhaus klare Gedanken zu fassen. Niemand hat mir wirklich einen offiziellen Bericht über die Geschehnisse gegeben, abgesehen davon, dass bekannt wurde, dass ich in ernsthafter Todesgefahr geschwebt habe und meine Kollegen auf der Daedalus mich da rausgeholt und es geschafft haben, mich am Leben zu erhalten, bis sich die nächste Gelegenheit ergab, mich wieder nach unten zu schicken. Ich drängte nicht darauf, mehr zu erfahren. Nicht wirklich. Ich weiß, was passiert ist. Und keine vernünftige Geschichte, die sie mir auftischen könnten, wird daran etwas ändern. Ich habe Conrad nicht noch einmal kontaktiert und soweit ich weiß, hat er auch nicht versucht, mich zu kontaktieren. Ich wurde jedoch vollständig bezahlt, was eine Überraschung war. Ich wollte schon seit fast einem Jahr jemandem erzählen, was wirklich passiert ist, bevor ich ihr Institut gefunden habe. Es gibt nichts, was man dagegen tun könnte, aber ich wollte es mir von der Seele reden. Also danke, dass ich es zu Papier bringen durfte. Ende der Aussage. Während in den Medien viel über den Start der Daedalus Anfang 2007 durch die Stratosphere Group, ein Konsortium verschiedener Wissenschafts- und Raumfahrtunternehmen, berichtet wurde, wurde die tatsächliche Arbeit in der Station von den verschiedenen beteiligten Organisationen offenbar sehr viel besser geheim gehalten. Martin konnte bestätigen, dass in den 2 Jahren des Betriebs insgesamt 3 Mitarbeiter an Bord waren. Jan Kilbright, Manuela Dominguez und Herr Chilcott. Darüber hinaus gibt es jedoch nur wenig, was hinter den Mauern der Unternehmensbürokratie zu finden ist. Tim war jedoch in der Lage, eine Liste der an dem Projekt beteiligten Unternehmen zu erhalten. 3 Namen stechen hervor. Pinnacle Aerospace, das sich mehrheitlich im Besitz der Familie Fairchild befindet. Eine große private Investition von Nathaniel Lucas. Und Optic Solutions Limited, ein relativ harmlos wirkendes Unternehmen, das Spezialkameras für Forschung und industrielle Anwendungen herstellt, das sich jedoch dadurch auszeichnet, dass es laut Geschäftsadresse in Ny-Ålesund in Norwegen seinen Sitz hat. Ich fürchte jedoch, dass sich im Moment nicht mehr herausfinden lässt, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Und es deshalb vielleicht klug ist, die Sache fürs Erste fallen zu lassen. Ende der Aufnahme.
John?
Sascha,
Was machst du da?
Ja, ich kann die Akte über den neuen Fall in der Hilltop Road nicht finden. Ich dachte, ich hätte sie dir gegeben, damit du den Kindern hinterher recherchierst.
Das hast du und ich habe sie dir zurückgegeben.
Stimmt.
Aber selbst wenn ich das nicht getan hätte, würde ich es doch bevorzugen, wenn du dich von meinem Schreibtisch fernhalten würdest.
Oh, natürlich. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du noch da bist. Sonst hätte ich dich einfach gefragt.
Ja, natürlich.
Dann schaue ich mal, ob Tim sie hat.
Und lass das bitte. Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich das nicht möchte.
Was?
Bitte hör auf, unsere Gespräche aufzunehmen.
Idiot, Idiot, Idiot! Ich dachte, Sascha wäre schon weg. Ich wollte in ihren Schreibtisch nachsehen, ob es etwas gibt, das Aufschluss über ihr seltsames Verhalten in letzter Zeit geben könnte. Ich hatte nicht viel Gelegenheit dazu, aber es sah alles normal aus, bis auf ein paar zerrissene Papierfetzen. Sie könnten von Akten stammen oder einfach zerrissenes Papier sein, das ist schwer zu sagen. Ich bin ratlos. Aber warum sollte sie Akten vernichten wollen? Ich glaube, ich sollte nach dieser Sache wahrscheinlich eine Weile Abstand von Sascha halten. Ich werde sie wahrscheinlich am besten vorerst nur aus der Ferne im Auge behalten. Ich habe allerdings einige Bilder von ihr und ihrem neuen Freund gefunden, was mich etwas beruhigt. Nun, größtenteils. Irgendetwas an ihm scheint nicht ganz richtig zu sein. Irgendwas mit dem Lächeln vielleicht. Ich meine, es sind alles Bilder von Sascha und Tom, wie er angeblich heißt, die zusammen Spaß haben, aber es ist schwer in Worte zu fassen. Aber jedes Bild von ihnen sieht irgendwie gestellt aus. Ende des Nachtrags.
Das Merknuss zur Hilfe ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch RustyQuill.com.